Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Sehr schön, dich zu sehen. Heute machen wir wieder eine Folge zu schwierigen Therapiesituationen und uns hat eine Anfrage erreicht von einer Hörerin. Und zwar geht es darum, was mache ich, wenn ich eine Angstübung machen soll, aber gar nichts passiert.
Ja.
Und das fand ich irgendwie eine spannende Frage, weil man erwartet natürlich dann, dass man die macht und dann passiert ganz viel und dann geht man da so durch und die Anspannung vorher ist natürlich riesig groß. Irgendwie das, was man jetzt macht und dann passiert gar nichts. Und dann ist wahrscheinlich so auch eine kleine Frustration, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber da muss man sagen, das ist gar nicht mal so selten. Weil sozusagen aus betroffenen Sicht ist es ja so, dass ich denke, oh Gott, ich habe so viel Angst und jetzt muss ich das konfrontieren. Und davor mache ich mir die größte Sorge im Grunde. Als Behandlerin habe ich aber eine ganz andere Perspektive und ich mache mir meistens die größten Sorgen, oh, hoffentlich finden wir auch was Schlimmes. Also und dann mache ich immer so innerlich Witze, gibt es nicht so ein Märchen, einer, der auszog, sich das Fürchten zu lehren? Das ist, glaube ich, ein Grimms-Märchen, wo einer irgendwie keine Angst hat. Ja, genau, wo einer irgendwie keine Angst hat. Und das ist oft das Schwierigste. Und wenn Leute zum Beispiel mit einer simplen Höhenangst kommen, dann bin ich natürlich super happy. Da lacht mein Therapeutinnenherz, weil das kann ich ja super einfach herstellen. Da gehen wir halt einfach hoch. Wo auch immer. Das ist dann
Ah, verstehe. Aber wenn das so diffus ist, dann muss man erstmal gucken, wo genau tritt die Angst auf.
So sieht es aus. Und es gibt auch Dinge, die man ja gar nicht in Realsituationen konfrontieren kann. Also wenn ich jetzt Angst habe, mein Haus brennt ab, dann gehe ich da ja nicht hin und fackel die Bude ab. So, ne? Also das kann ich ja.
Und auch bitte keine andere.
Genau, es wäre schön, wenn da draußen keiner auf diese Idee kommt. Ja, oder ich habe Angst, mein Partner, meine Partnerin stirbt oder so. Dann konfrontieren wir ja auch nicht den Tod der Person, sondern dann müssen wir gucken, dass wir das irgendwie annähernd herstellen. Und da kann man sich schon leicht ausrechnen, die Herstellung von Angstsituationen ist nicht immer so simpel, wie man denkt.
Muss man dazu auch in einer bestimmten Verfassung sein?
Na, das bringen die Leute meistens schon mit. Also es kann natürlich auch mal sein, wenn jemand eine ganz leichte Angststörung nur hat und dann läuft das Leben plötzlich in richtig gute Bahnen. Also Studium ist erfolgreich abgeschlossen, doch wieder erwarten und geiler Job und neues Umfeld und alles ist perfekt. Da kann auch mal die in Anführungszeichen Verfassung der Person so sein, dass einfach keine Angst mehr auftritt. Aber da ist dann auch der Behandlungsmotivation ist dann einfach weg. Dann kommen die Leute in der Regel nicht mehr. Dann schließt man das halt ab. Ne? Oder man macht noch ein bisschen Psychoedukation. Das und das solltest du tun in belastenden Situationen, um das Entstehen von Angststörungen zu vermeiden. Aber mehr macht man
dann
gar nicht.
Und das geht dann, kommt dann auch nicht hinterrücks wieder manchmal?
Das kann auch wiederkommen dann. Ne? Aber darauf würde man dann vorbereiten. Also, dass man sagt, Frühwarnsymptome, wenn du das und das bemerkst, dann gleich gegensteuern oder ich mache dann mit denen natürlich auch ab in der Regel, wenn das möglich ist, dann melden sie sich hier. Genau, so. Ja, aber das stellen wir jetzt so dar, als wenn das super oft vorkommt.
Das
ist in der Praxis
wahrscheinlich nicht.
Genau, jetzt nicht so häufig der Fall, sondern der häufigere Fall ist natürlich, die Leute haben eine Angststörung entwickelt. Also was häufiger vorkommt, ist, dass die Leute eben eine hohe Angstsensitivität haben und deswegen die Voraussetzungen, sage ich mal, schon gut sind. Aber es kann zum Beispiel sein, sagen wir mal als Beispiel, jemand hat eine Agoraphobie mit Panikstörung und kann aufgrund von Ängsten, dass Panikattacken auftreten, nicht mehr gut.
Halt, sag noch mal kurz, was Agoraphobie ist, bitte.
Das ist die Angst, in Situationen bei Auftreten von Körpersymptomen nicht rechtzeitig Hilfe zu bekommen oder weg zu können. Also weil da ist ja immer das Klischee, ist immer ja Agoraphobie, also übersetzt heißt das ja Platzangst. Und da kommen dann immer mehrere Schlauberger aus ihren Ecken und sagen, ja, das ist die Angst vor weiten Plätzen. Dann sagt jemand anders, nee, nee, das ist die Angst vor engen Plätzen. Das ist völlig egal. Es ist die Angst, beim Auftreten von Körpersymptomen nicht rechtzeitig Hilfe zu bekommen. Für den einen ist das Weserstadion zum Beispiel ein absolutes No-Go, weil da sind ja so viele Leute, da komme ich nicht raus. Für den anderen mit der gleichen Diagnose, Agoraphobie, ist das ein super Ort, weil der mir nämlich erklärt, ja, da ist ja an jeder Ecke steht da ja ein Sanitäter. Ist ja Bombe. Also wenn ich da einen Herzinfarkt kriege, bin ich auf jeden Fall gut versorgt. Und deswegen,
ach, interessant. Okay.
Genau, und deswegen, also es ist sozusagen, wenn man aufgrund von Ängsten oder Erwartungsängsten sein Verhalten umstellt und Dinge nicht mehr, also Orte nicht mehr aufsucht.
Mhm.
Also Klassiker sind keine weiten Reisen, Schlange stehen, Menschenmengen und so weiter. Genau. Und wenn jemand das hat und deswegen Einkaufszentren vermeidet, dann mache ich natürlich erstmal eine gute Diagnostik, gute Aufklärung, Psychoedukation. Ich erkläre, deswegen ist die Krankheit gekommen und so kriegen wir sie wieder weg. Und dann nach all diesen Schritten schreiten wir dann zur Tat und ich gehe in eine Übung. Das heißt, ich setze mich hier in die Bahn und fahre zum Beispiel in ein bestimmtes Einkaufszentrum.
Ja. Und lässt du manche Übungen die Leute auch alleine machen oder machst du die immer mit?
Also wissenschaftlich sind begleitete Übungen effizienter und deswegen mache ich das in der Regel. Also eine begleitete Exposition ist effizienter als eine nur angeleitete Exposition.
Ah, interessant.
Genau, also eine nur angeleitete Exposition, muss man aber auch dazu sagen, ist natürlich besser als gar keine. Und wenn man dann sozusagen in der Praxis guckt, sind halt super viele Menschen unbehandelt und dann ist es natürlich besser, wenn man irgendwie anfängt, also ich kenne auch Leute, die haben jetzt beim Warten auf den Therapieplatz angefangen, selber so einen kleinen Club zu gründen und haben dann gesagt, komm, wir haben alle drei eine Angststörung, wir üben jetzt Sachen, wir gehen jetzt in Situationen rein. Das ist eine gute Sache, ne? Ich will da nichts, aber wenn du die effizienteste Therapie anbieten willst, die möglich ist, solltest du es begleiten. Ich weiß, in der Praxis gibt es große Probleme damit, weil ich gönne mir den Spaß in Anführungszeichen, ich halte dafür dann halt ganze Nachmittage frei. Ich kann natürlich effizienter Geld verdienen, das muss man schon sagen. Also wenn ich einfach…
Ja, das ist immer, ja, das ist das Ding, da bist du…
Ja,
da bist du,
genau.
Ja.
Ich will halt einfach…
Ich sag mal, da bist du nicht rein wirtschaftlich orientiert.
Genau, ich will leitlinienorientierte Therapie anbieten und mir macht das Bock, effizient zu sein, deswegen mache ich das gerne. Und ich habe auch das Gefühl, ja, also ich finde das einfach nicht nur effizienter, ja, es ist einfach besser. Es ist, ich muss ja nicht jedes Mal mitkommen als Therapeutin, sondern ich muss Leuten beibringen, wirklich, wie es funktioniert. Und wenn ich jemanden mit vielen Ängsten sage, Mensch, geh da mal am Sonntag auf den Turm. Und wenn dann die Angst kommt, dann gehst du einfach weiter und wenn es dann ganz schlimm ist, dann hängst du noch deine Arme runter, dann ist die Chance, dass das jemand genau so ausführt, total gering. Wenn ich aber, klar,
wenn du dabei bist, ist es was anderes. Aber
genau.
wenn wir jetzt darüber sprechen, also bei Höhe und so ist ja klar, da lässt sich wahrscheinlich die Angst relativ schnell herstellen. Bei aber Übungen, wo man nicht weiß, löst das jetzt die Angst aus oder nicht?
Ja, genau.
Da kannst du ja was gar nicht leisten, dass du dann 10-mal irgendwie Übungen machst und sagst, ach so, schade, dass die Angst immer noch nicht um die Ecke gekommen.
Ja, das ist dann, genau, das ist schwierig wirtschaftlich natürlich, ne? Aber sollte man machen. Also wie gesagt, um zu diesem Beispiel zurückzukommen, ich fahre also mit jemandem in dieses Einkaufszentrum. Die Person sagt vorher, meine Erwartungsangst ist, ich kriege da eine Panikattacke, also 100% Angst. Und ich habe auch jetzt schon so 40-50% Angst. Und dann fahren wir dahin und ich komme ja aber mit. Und dann fällt der Person während der Übung auf, sie empfindet die Situation als völlig künstlich hergestellt, weil ich ja dabei bin. Und ihr ist auch die ganze Zeit permanent klar, ich würde ja jetzt keine tödliche Übung mit ihr machen. Und deswegen sind das beides Sicherheitssignale, die dazu führen, dass die Angst nicht wirklich kommt. So.
Ah, verstehe. Und das heißt, der nächste Schritt wäre tatsächlich, dass sie das alleine macht.
Genau. Person. Was ich dann mache, ist, also erstens sollte man auch immer in einer Übung fragen, was würde es schlimmer machen, wenn die Angst jetzt nicht auf maximal ist? Und dann sagen Leute ja in der Regel recht schnell, ja, sie sind jetzt hier dabei, das ist dann natürlich für mich irgendwie angenehmer. Und dann sage ich natürlich, alles klar, dann würden wir das wie vereinbart, das bespreche ich natürlich auch alles, würde ich jetzt gehen und ich komme dann zu einer bestimmten Zeit wieder. Das sage ich auch gar nicht an, weil sonst retten sich Leute halt so, oh, noch 2 Minuten, noch 1 Minute und so weiter. Und dann gehe ich da einfach weg. Das ist im Übrigen, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, mein persönlich schlimmster Moment. Weil dann muss ich ja die Leute da lassen. Die haben natürlich kein Handy dabei. Und ich denke jedes Mal, die Leute werden verloren gehen. Ich werde sie nie wiederfinden. Und ich finde das immer einen richtig weirden Moment.
Und dann kriegst du die Panik.
Ja, genau. Ich habe ganz oft selber krass Angst in solchen Angstübungen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nicht halt aus anderen Gründen als die Person. Also ich war neulich, habe ich eine Höhenübung gemacht. Also wirklich, sowas gibt's nicht. Ich habe vorher angerufen bei der Sache, habe gesagt, ist das offen, weil das manchmal geschlossen ist. Nee, ist offen, gar kein Problem. Dann bin ich auf der, ja, so 80% der Höhe und dann ist da einfach gesperrt, frisch gestrichen. Und ich war so, okay, da kriege ich natürlich die Panik des Jahrhunderts. Denk, scheiße, ich kann jetzt nicht mitten in der Übung das abbrechen hier. Und da war es dann auch so, dass ich dann halt kurzerhand überlegt habe und dann halt kurz mir nochmal gegengecheckt habe, ist okay, wenn wir was Illegales machen, und dann bin ich halt einfach über diese Bande gekraxelt da. Weil halt, also eine abgebrochene Übung wäre halt wirklich wesentlich schlimmer. Also Kosten-Nutzen ging da für die kriminelle Handlung auf jeden Fall. Und das ist halt meine Angst in der Regel bei solchen Übungen, dass es nicht klappt, dass man sich verliert, dass, ja, also wenn die Person jetzt da allein im Einkaufszentrum steht und kriegt dann irgendwie die nackte Panik, will die Übung abbrechen, rennt weg, ja, was mache ich dann? Also muss man auch sagen, ist in der Praxis mir noch nie passiert.
Ja, okay, aber es ist ja irgendwie gut, sich auch darauf vorzubereiten.
Genau.
Darf ich einmal kurz sagen, wenn du sehr laut sprichst und am Mikro bist, dann übersteuert es ein bisschen.
Ah, okay, ja, muss ich vorsichtig sein hier. Ich muss mich mäßigen.
Nee, überhaupt nicht.
Bin in Rage.
Das ist sehr gut. Ah ja, okay, ja gut, aber auf diesen Fall muss man sich ja irgendwie auch vorbereiten. Ne? Wie war denn deine... Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine erste Exposition war?
Schrecklich. Nein, die ist gut gelaufen, aber ich war mega aufgeregt natürlich. Ich weiß,
das muss man doch wahrscheinlich minutiös auch planen, ne?
Ja, also man übt das, man kriegt das ja beigebracht. Man übt das mit Trockenübungen quasi, übt man das auch im Rollenspiel mit seinen Mitkommilitonen da und so weiter und spielt das quasi. Und ich habe eine sehr gute Lernumgebung auch dafür gehabt. Ich hatte sehr erfahrene ExpositionstherapeutInnen um mich herum und deswegen, ich wusste viel. Aber in der Praxis, ey, dann springst du ins kalte Wasser. Das ist einfach so. Das kann nicht anders sein. Und dann, ich bin Bahn gefahren mit einer Person und dann war mir klar, ne, wir machen kein Sicherheitsverhalten, wir setzen uns dahin, wir fahren Bahn. Die Person fand es furchtbar, hatte 8, 9 Angst. Und dann sind wir gefahren bis zur Endhaltestelle. Da habe ich gefragt, wie ist es? Angst nicht runtergegangen. Ich so, oh wow, dann fahren wir zurück, ist klar. Dann sind wir zurückgefahren, Angst nicht runtergefahren. Wir waren schon 1,5 Stunden dann unterwegs. Und dann habe ich gesagt, wie ist die Angst? Nichts passiert. Und dann habe ich langsam Muffensausen gekriegt. Und dann bin ich nochmal weitergefahren. Ja. Und dann habe ich in kürzeren Abständen erfragt, wie die Angst ist. Und die ging immer hoch, runter, hoch, runter. Es war immer so auf 6, auf 8, auf 6, auf 8. Und dann bin ich einfach, da habe ich ganz intuitiv dann gehandelt. Das hatte ich auch nicht so richtig vorbesprochen oder so mit jemandem. Ich bin ausgestiegen und habe gesagt, Herr so und so, was ist hier Sache? Was machen Sie im Kopf? Und dann kam halt raus, dass der die ganze Zeit denkt, ja, es muss ja bald ein Ende haben. Es kann ja nicht mehr lange dauern. Und das war halt Sicherheitsverhalten. Deswegen ging die Angst immer auf 6 und dann hat er gemerkt, nee, aber wir fahren halt jetzt. Und dann war sie wieder auf 8. Und dann habe ich gesagt, so Freundchen, wir steigen hier jetzt ein und wir fahren von mir aus den ganzen verschissenen Tag. So, gut, das Wort habe ich hoffentlich nicht benutzt, aber also ich war halt sehr, so ist es mir wirklich Wumpe, wir fahren hier so lange und wenn das 4 Tage dauert, ist es mir ganz egal. Und das muss auch ihre Einstellung sein. Und dann bin ich wieder eingestiegen und ich selber weiß, dass ich in dem Moment gedacht habe, Mist, das muss alles meine Schuld sein, das kann nicht funktionieren, das wird furchtbar. Und ab dem Punkt hat er das geblickt und es ist die Habituation eingesetzt und danach war gut. Und das war für mich eine sehr, sehr wichtige Lernerfahrung, dass wirklich diese ganze Theorie, die du dir da reinballerst, dass das wirklich funktioniert.
Ja.
Und genau, also das war sehr engmaschig begleitet von meinen SupervisorInnen und die haben auch gesagt, super gehandelt, richtig gemacht und das hat mir, ja, Selbstbewusstsein gegeben, auch für die nächsten Situationen. Genau, das war gut. Ja.
Interessant. Und hattest du dann, also, und wie viel später hattest du dann mal so eine Exposition, wo die Person gesagt hat, ja, nee, es passiert nichts.
Ja, also mit der Person tatsächlich war das auch so, dass wir hatten dann noch 2, 3 schlimme Übungen und danach war das Ding irgendwie so durch. Und dann haben wir noch mehrere Übungen gemacht, wo keine Angst mehr kam, weil die Störung einfach schon so fortgeschritten behandelt war quasi.
Und aber begibst du dich dann richtig so auf die Suche danach? Also interessant.
Da war es zum Beispiel so, dass wir dann am Ende eine Überlandfahrt mit einem Bus gemacht haben und das war so Endgegnerübung und da ist nicht mehr viel passiert. Und dann ist es noch so, dann sucht man halt noch, wie gesagt, der Auszug, sich das Fürchten zu lehren. Dann hält man nochmal die Luft an und versucht, in dem Fall war es immer, wir haben immer versucht, Übelkeit zu provozieren. Dann haben wir da noch ein bisschen rumhyperventiliert und so weiter in diesem Bus, aber da kam einfach nichts mehr. Ja, und dann war gut. Dann ist das einfach behandelt. Es kommt aber auch vor, dass die Angst aus anderen Gründen nicht aufkommt. Zum Beispiel, weil es eine künstlich hergestellte Übung ist. Dann muss man sich entfernen als Therapeutin. Und dann ist es auch gut, dass man sagt, okay, Sie haben jetzt gesehen, wie das funktioniert. Also da hat jemand dann ja mit Begleitung durch mich genau gesehen, man geht in die Vollen und man macht nochmal eine Hyperventilation, wenn das nicht läuft und so weiter. Man versucht wirklich alles, um die Angst maximal werden zu lassen. Und das reicht dann auch oft, dass derjenige dann, was weiß ich, als Hausaufgabe alleine in den Wald fahren kann. Das ist dann relativ schwierig, weil ich kann ja im Wald nicht einfach verschwinden. Also ich kann ja nicht den Patienten dahin begleiten und dann plötzlich 2 Stunden weit weg sein oder so. Ne? Ja, was meinst du, wo du lachst? Was meinst du, wo ich mich schon überall versteckt habe als Therapeutin? Das ist wirklich manchmal ganz kurios.
Ja, aber es ist doch interessant, dass das so, also es macht ja für mich auch total Sinn, muss ich sagen, genau da ranzugehen und das zu machen. Und ich glaube auch, da wirst du mir zustimmen, das ist trotzdem sehr wichtig, das begleitet in einer Therapie zu machen, nicht nur alleine.
Es ist effizienter, wie gesagt, ne? Wenn man jetzt
weil
aber 8 Jahre...
Weil du es besser vor- und nachbesprichst.
Genau, wenn du jetzt 8 Jahre auf einen Therapieplatz wartest, dann hau
ja, gut,
rein,
dann,
so,
ja.
ne? Aber es ist viel, viel effizienter so, weil eben auch kleine Fehler direkt bemerkt werden können, wie zum Beispiel... Jetzt der Herr aus meinem ersten Beispiel, der kann ja jetzt heute noch Bahn fahren mit den Gedanken, oh, gleich ist es geschafft. So. Und da war es natürlich wichtig, dass ich dabei war, auch wenn ich noch Beginner war, um zu sagen, ja, Sie haben diese Gedanken, die sind gerade der Grund, warum Sie nicht habituieren. Sie müssen sich selber sagen, ich fahre so lange Bahn, bis ich mich todeslangweile hier. Also so, niemand steigt hier aus. Das ist so der Gedanke. Und das ist natürlich gut gewesen, dass ich dem das beigebracht habe.
Und hattest du schon mal den Fall, dass du die Angst einfach nicht herstellen konntest und dann irgendwann gesagt hast, okay, wir können die hier nicht herstellen, das muss doch eine andere Krankheit sein, ein anderes Krankheitsbild?
Ja, also es passiert manchmal, dass Leute so lange und gut vermeiden. Also ich hatte einmal einen wirklich recht dramatischen Fall von einer Person, die sehr lange ihr Haus nicht mehr verlassen konnte, aufgrund von Ängsten. Und das haben wir damals gemacht in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, dass wir dann zu den Leuten nach Hause gegangen sind, weil die können ja auch gar nicht zur Therapie dann kommen.
Ja.
Und dann haben wir da das vorbereitet und so weiter und dann haben wir das Haus verlassen. Und ich habe sämtliche Übungen mit der Person gemacht und die Person ist in keiner Übung über eine Angst von 3 gekommen. Also es sind leichte bis mäßige Ängste aufgetreten. Und da ist es so gewesen, die Erwartungsangst, ich werde da vor Angst sterben, war 10. Die Angst in der Situation war halt aber nicht so immens. Das war dann, ja, wie soll ich das sagen, also auch voll der Dämpfer oder seelisch auch voll schwer zu verarbeiten, weil die Person einen kompletten Zusammenbruch gekriegt hat und gesagt hat, okay, ich gehe jetzt seit 6 Jahren nicht mehr aus dem Haus, wegen nichts so. Und aber da muss man halt sagen, ja, Erwartungsangst ist ja auch nicht nichts und es ist ja wurscht. So und deswegen.
Ja, genau. Also, weil Hauptsache, wir erreichen das Ziel, dass jemand aus dem Haus geht.
Ganz genau. Und eine Exposition ist korrekt durchgeführt, wenn ich in die Situation reingehe, wenn ich in der Situation alles tue, damit die Angst kommt und dass ich sozusagen so lange in der Situation bleibe, bis die Angst von alleine geht. Und genau, das sind die Kriterien. Und da ist ja nicht das Kriterium dabei, ich muss jetzt 10 Angst erleben oder 100% Angst.
Und,
so.
Und wie ist es denn, wenn ich jetzt diese, also mein Therapeutin sagt, das machen Sie jetzt mal alleine so, versuchen Sie mal die Angst herzustellen und ich denke schon, ja, die Angst wird da gar nicht kommen. Ja, okay, ja gut, ich mache es trotzdem.
Ja, sowas kommt auch vor, dass man mal so ein bisschen daneben liegt quasi. Ne?
Mhm.
Also, das habe ich auch schon gemacht. Ich war schon mit einer Person, das passiert leider. Ne? Ich sag mal, was schwer herzustellen ist, ist so Angst davor, dass man was Impulsives macht. Also auf der Höhe ist es zum Beispiel so, ich kann ja Angst haben einfach vor der Höhe. Und dass
oder
ich,
zu springen. Ne?
Genau, oder ich mache einen Impuls und springe da runter. Das haben super viele Leute. Und dann ist es so, dass es in der Regel ist, wenn ich das begleite, tritt der Impuls nicht auf. Das heißt, wenn ich da mitstehe, dann sagen die Personen, ja, juckt mich jetzt gerade gar nicht, weil ich werde in ihrem Beisein auf gar keinen Fall so einen Impuls bekommen. Und dann kann man die Leute da alleine hinschicken.
Oh, aber es ist nicht sehr gefährlich, was, weil vielleicht haben die eine Impulskontrollstörung und springen.
Ja, das ist ein ganz alter Witz, den du da ansprichst. Ja, genau, eine Impulskontrollstörung könnte das haben. Und da ist ganz lustig, weil ich habe eine bestimmte Arztpraxis, die mir häufig Leute überweist. Und da habe ich mal, und das ist inzwischen so ein, ja, sage ich mal, so grob freundschaftliches Verhältnis, so, ne? Also ich kenne die Person gar nicht persönlich, aber wir arbeiten quasi seit 20 Jahren zusammen. Und da habe ich jemanden bekommen und habe dann gesagt, ach, haben Sie eine Überweisung von Dr. Dingsbums? Und dann sagt er, ja, er gibt mir die Überweisung und da steht halt drauf, Exposition bei Zwangsstörung erbeten und zweite Diagnose Impulskontrollstörung. Und dann sage ich so, okay, das ist ja schon mal nicht so eine geile Mischung. Dann frage ich den Patienten, worum es geht und er sagt, ja, aggressive Ausbrüche. Und ich denke mir so, okay, wollen die mich loswerden, ne? Also ich hätte am liebsten angerufen, gefragt, Alter, wenn ihr keinen Bock mehr auf mich habt, ne, sagt es einfach. So. Und da war es tatsächlich so, dass es mir auch, ehrlich gesagt, also ich behandle sehr viel Zwangsstörung auch und es ist mir selten untergekommen. Da hat jemand tatsächlich beides. Und da muss man dann halt.
Das ist sehr selten.
Ja, das ist eher selten, muss man sagen. Aber kommt vor, wie man sieht. Und da muss man dann halt genau diagnostizieren und genau vorplanen. So.
Ja, genau. Dass du nämlich die Angststörung wahrscheinlich jetzt nicht mit einer Exposition nicht so provozierst, dass die Impulskontrollstörung Oberhand nimmt.
Genau. Muss man sagen, da könnten wir nochmal eine eigene Folge dazu machen, weil das wirklich eine tricky Situation ist und so. Man muss das dann, ich habe das bei zwei Personen schon mal gehabt und gelöst und. Ne, es gibt auch noch einen anderen Fall, der sehr ähnlich ist. Und zwar gibt es eine bestimmte Art von Zwangsgedanken. Und zwar die Angst, man könnte sich suizidieren. Es ist ein Zwangsgedanke, der aber zu einer Lebensbelastung führt, dass Menschen wirklich ein bestimmtes Ausmaß an Suizidalität entwickeln können. Und da wäre natürlich auch ganz schön, wenn man genau diagnostiziert und bei der Auswahl der Expositionsübungen genau hinguckt.
Wirklich, genau hinguckt und wahrscheinlich wirklich dabei ist.
Ja,
hast du denn die Störung behandelt bekommen?
Ja, habe ich, genau. Also ja, doch, habe ich ganz gut, ist ganz gut gewesen, ja, genau. Also genau, wie gesagt, das müssen wir nochmal genauer und länger erklären, aber sowas gibt es auch. Genau, aber wir waren ja dabei, es tritt keine Angst auf. Also jemand ist dann auf der Höhe mit mir und es tritt keine Angst auf. Und auch ohne mich kommt der Impuls, ich springe jetzt, kommt einfach nicht mehr. Weil manchmal kann es auch sein, dass allein diese Intention bei einer Exposition, ich will jetzt, dass ich springen will, damit ich das aushalten kann, führt dazu, dass es nicht kommt. Genau, das haben wir halt oft und das besprechen wir dann halt genauso. Also das ist ja ein Phänomen, die Leute sind ja erwachsen, wollte ich gerade sagen, ne? Aber die Leute sind
ja
in der Lage, dieses Phänomen zu verstehen.
Ja,
und dann ist es eben so, dass es reicht, gesund zu werden mit diesen Kriterien, die ich gerade aufgezählt habe, für eine gute Exposition. Ich muss all in reingehen und so lange bleiben, bis die Angst besser wird. Und wenn das beinhaltet, dass keine Angst auftritt, das ist kein Hinderungsgrund, gesund zu werden. Genau.
Ah ja, okay.
Und manchmal machen dann Leute halt super viele Übungen, wo nie irgendwie Angst auftritt, aber sie probieren halt alles. Sie setzen alles dran. Nehmen halt jede Höhe, jede Autobahnbrücke, jede kuriose Situation mit, in der früher Impulse zum Springen aufgetreten sind. Und vielleicht kommt es nie wieder, vielleicht kommt es ab und zu mal. Manchmal ist es so, dass Leute dann auch so während der Therapie berichten, ach Mensch, muss ich Ihnen unbedingt erzählen, ich war im Urlaub und da war ich auf einem Leuchtturm und ganz plötzlich ist es passiert, war gar nicht hoch genug, war gar nicht meine Situation. Und dann freut man sich da ein zweites Loch in Po, ehrlich gesagt, mit den Patienten zusammen und sagt halt, ja mega, dann fahren sie da jetzt aber mal öfter hin, so, ne? Deswegen, manchmal kommt dann noch so aus Zufall eine Situation, die dann doch Angst auslöst, aber manchmal muss man sich
jetzt, also,
zufrieden geben.
Also es tut mir total leid, ich muss jetzt trotzdem nochmal fragen, aber was passiert denn, wenn dann die Impulskontrollstörung einsetzt?
Naja, also ich habe noch nie, wirklich noch nie eine Impulskontrollstörung gehört, wo einer wo runterspringt. Wenn okay. das der Fall ist okay. und jemand hat die Impulskontrollstörung, ich springe aus jedem Fenster, was ich sehe,
ah, ja.
dann geht ja, man nicht auf die Höhe.
Ja. Ich verstehe. Die Impulskontrollstörung ist natürlich nicht nur, wenn ich da oben stehe, sondern die Impulskontrollstörung ist ja immer.
Genau, also mit der Person zum Beispiel, die aggressive Ausbrüche hatte, mit der habe ich auch Situationen hergestellt und halt gesagt, sie unterdrücken bitte den Impuls, mir die Fresse einzuschlagen, wenn es geht,
ja.
wenn es irgend möglich wäre.
Ah, das erklärt deine Nase. Nein, war ein schlechter Witz.
Nee, die war schon.
Nee? Nein, die ist auch ganz gerade. Das war ein dummer genau. Witz.
Ich bin gar nicht angreifbar, weil ich ja eine der schönsten Nasen der Welt
nee,
habe.
Ich habe eine der schönsten.
Das ist richtig. Nasen. Das stimmt. Das finde ich auch. Ja. Nee, ich finde ja. meine, ich bin ja an der Spitze meiner Schöpfung angekommen. Ich finde mich egal.
Oh,
also
herrlich.
Ich baue gerne noch weiter dran, aber momentan bin ich bei egal und ich lieb's. Deswegen.
Oh, herrlich, voll gut.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Nee.
Aber
ja,
das stimmt,
da
du hast eine ausnehmend schöne Nase.
Danke.
Wie Kleopatra.
Danke. In diesem Sinne, man kann nur sagen, wenn ihr in einer Situation seid und euer Therapeutin sagt euch eine Übung und ihr geht da rein und es passiert nichts, das ist gar nichts ungewöhnlich. Das bespricht nee. Man dann, man genau. versucht gemeinsam nochmal das herzustellen. Und vielleicht entsteht es auch gar nicht, vielleicht entsteht es bei anderen Situationen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Aber, also ich meine, ich habe es noch nie gemacht, weil ich bin keine Therapeutin, aber Vero hat es gemacht. Diese Expositionsübungen sind super effektiv, um Angststörungen und Panikattacken und sowas alles zu behandeln. Deswegen bleibt da dran, fragt immer wieder nach bei eurem Therapeutin, was hat das jetzt für einen Sinn? Das erzählen die euch bestimmt auch immer wieder gerne.
Ja.
Und das ist auch in Ordnung und bleibt da dran und dann... Und dann kann man nur sagen, wir wünschen euch, es ist bestimmt immer nicht einfach, diese Expositionsübungen zu machen, aber habt den Mut, denn also hinten raus kommt echt was Gutes raus.
Ja, so ist es.
In diesem Sinne danke ich dir für diese ganz kurze Gehirnerschütterung über schwierige Therapiesituationen.
Ich danke dir.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Sehr gut. Du weißt ja, wer dreimal niest, ist doof. Kann dir nichts passieren.
Keine Chance. Weiter.
Gesundheit.
Danke. Mein Opa hat immer gesagt, Gott segne dein Bankkonto.
Ja, würde ich nehmen. Mhm. Im
das
Wald.
War jetzt ist ja relativ laut. Ich nehme mal das Handy vom Tisch. Warte kurz, du sag noch mal den Satz, ich kann ja nicht im Wald verschwinden oder so ähnlich. Nee, das mache ich so nicht am Ende, weil voll Bodyshaming, war gar nicht so gemeint. Ich habe versucht, einen doofen Witz zu machen, aber ist egal, kannst auch. Ja, ich verstehe.